Seid an diesem Mittwochabend, dem 3. Mai 2017, herzlich in Jesu Namen gegrüßt, hier in der schönen Waldesruhe, wo man so richtig ruhen kann nach Geist, Seele und Leib. In Jesu Namen mit Johannes 17, Vers 17. Heilige sie in deiner Wahrheit, bittet der Herr Jesus den Vater. Heilige sie in deiner Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Lasst uns, Herr Jesus Christus, wir danken dir für dieses wunderbare Gebet, bevor du an das Kreuz gegangen bist, dass du uns da noch einmal ganz dem Vater anbefohlen hast, die Jünger damals und die, die durch sie jetzt an dich glauben, und dass du dich selbst für uns geheiligt hast, damit auch wir geheiligt seien in der Wahrheit, in dir und in deinem Wort. Lass auch diesen Abend dazu dienen, dass wir hier und deine weltweite Gemeinde geheiligt wird durch und durch immer mehr, so wie du uns der Stellung nach schon geheiligt hast, du uns so auch dem Zustand nach völlig durchheiligst, weil du am Kreuz von Golgatha siebenfach durchläutert wurdest, bis aufs Äußerste geprüft und das Feuer des Gerichts für uns erduldet hast, die Gottverlassenheit, das Endergebnis unserer Sünde, damit wir geheiligt seien für den Vater, abgesondert für ihn mit dir. Wir danken dir dafür. Amen.
Thank you.
Heute Abend möchte ich nochmal hinweisen auf dem Büchertisch auf diese Schrift: Wissen wir noch, was wir glauben? Wir haben in diesen Tagen ja die schöne Übersicht gehabt. Vielleicht kann jemand sein Blatt noch der Schwester Annette mitgeben und wir können vielleicht nachdrucken lassen oder nachkopieren lassen, damit sie dieses Wertvolle mitnimmt. Und das haben wir ja hier noch ausführlicher. Ja, ich habe ja schon gesagt, welche Seite, ich denke, ihr habt es schon gelesen gehabt, Seite 17 und Seite 31 und 32. Herzliche Empfehlung, damit wir Klarheit bekommen über das, was Gott uns offenbart hat. Und dann möchte ich noch mal hinweisen auf die Hirtenbriefe. Das sind ja gerade für junge Menschen, aber auch für Ältere, die nehmen es gerne, die Brautbriefe drin, außer bei den Weihnachtsausgaben. Da hat oft die Zeit nicht gereicht. Aber die Brautbriefe zeigen uns eine Art, ja, Georg von Fiebern und seine Braut Christine Angersmith haben etwas erfasst von diesem Römer 6 bis 8, was ich heute Abend, auch weil Schwester Annette da ist, nochmal dann euch zeigen werde, damit du den guten Überblick hast, weil du ja traurig warst letzte Woche, dass du es nicht mitbekommen hast. Und es schadet nichts, wenn wir es wiederholen. Und diese Briefe zeigen eben etwas von der Wahrheit von Römer 6 bis 8 im Brautleben und dann im Eheleben. Darum möchte ich es auch deswegen nochmal euch ans Herz legen. Es ist ja kostenlos, könnt ihr euch eintragen, schicken wir es euch zu. Und dann weise ich hin auf das Traktat, wie komme ich in den Himmel? Ich habe schon gesagt, unsere Helma, für die wir jeden Tag beten, weil sie so sehr geplagt ist, sie hat jetzt 1000 davon bestellt und 500 von diesem hier gefährliche Unwissenheit. Sie sagte mir, sag's allen, warne sie vor der Wahrsagerei und vor dem Aberglauben und all diesen Dingen. Darum möchte ich euch herzlich ans Herz legen, die Schriften mitzunehmen, weiterzugeben, zu verteilen und zu verschicken, betend, damit die Letzten noch herauskommen aus dem Irrtum und in die Wahrheit. Und dieses Ärztetraktat könnt ihr auslegen in Apotheken, in Krankenhäusern, in Reha-Kliniken. Man muss vorher fragen, aber Gott gibt offene Türen und es wird gerne gelesen und es ist ein Zeugnis von gläubigen Ärzten. Herzliche Empfehlung. Und dann das Kolleg mit Dr. Markus Blietz, die letzte Diktatur. Droht uns ein Klimakollaps? Hat Darwin recht? Und Evolution oder Degeneration? Sehr gut, hat er das dargelegt. Herzliche Empfehlung. Und auch die DVDs, die noch auf dem Tisch sind, nehmt sie mit. Er bietet es auch gratis an. Wir geben ihm zwar immer was dafür und er freut sich. Und hat er schon gesagt, das nächste Mal komme ich zu euch. Es wird wahrscheinlich nicht überall so sein. Also nehmt die wertvollen Sachen mit, auch gerade wenn ihr Kinder habt, Enkel. Es ist kostbar, wie Gott diesen jungen Mann gebraucht, der im Max-Planck-Institut gearbeitet hat und dem Herrn dient, aber auch noch beruflich tätig ist. Ja, sehr schön. Einfach eine ganz sichtbare Widerlegung der Evolutionstheorie. Und dann vom ersten Kolleg Dr. Liebi, Roger Liebi, so schön, wie ich ein bisschen angedeutet habe, wie jedes der vier Evangelien den Herrn Jesus von einer anderen Seite beleuchtet. Ja, Matthäus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes als Gott. Das hat es sehr schön dargelegt hier, auch herzliche Empfehlung. Und die sind ja auch gratis, wie die Traktate. Und dann ist es uns auch so wichtig, dieses Thema, was ich diese Woche auch angeschnitten habe, der Herr Jesus stark im Geist. Wir haben ja die Einheit gesehen von Geist, Seele, Leib. Und wie wichtig es ist, dass ich und du stark werden im Geist, Persönlichkeiten Gottes. Und dass auch unsere Kinder das, ja, dass sie das durch uns vermittelt bekommen, damit wir sehen, wie Gott sich den Menschen gedacht hat in der Zusammenarbeit mit und unter seinem Willen von vollkommener Heiligkeit. Hier das Thema, wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Herzliche Empfehlung, noch immer mehr den Herrn Jesus anzuschauen und zu erkennen. Und hier der Herr Jesus stark im Geist. Das ist, denke ich, das gleiche Thema, nur da sind verschiedene Überschriften. Und dann, ich finde es sehr kostbar, diese Lieder von Felicitas Graul und ihr Mann begleitet sie. Lieder vom Heil in Jesus Christus, kennst du den Weg zum Kreuz auf Golgatha, Gottes heilige Wahrheit. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, wunderbare Botschaften gesungen. Da haben wir auch noch viele mitgebracht. Herzliche Empfehlung, es für euch mitzunehmen und als Geschenk. Und Schwester Heide, mir fällt gerade ein, ich weiß nicht, ob es dienen würde, ich habe diesmal aus Zeitgründen das Shalom-Traktat hier reindrucken lassen, sogar erweitert. Da könntest du auch das kopieren oder rausnehmen oder mitnehmen eine. Das ist sogar noch ausführlicher. Und die zweite Auflage werde ich so machen wie hier, weil mir sind neue Dinge aufgegangen, die habe ich dann noch reingenommen.
Mein Jesus ist wunderbar, mein Jesus ist wunderbar. Die Sonne, der Mond und der Sterne Schau sagen es laut, er ist wunderbar. Ich weiß, er ist wunderbar, ich weiß, er ist wunderbar. Er rettet, er heilt, er bewahrt und er kriegt. Ja, ich weiß, er ist wunderbar. Oh, die Macht von Golgatha ist immer, immer Sieger. Oh, die Macht von Golgatha, nichts kann ihr widersteht. Oh, das teure Blut Jesu, das teure, teure Blut Jesu. Oh, das teure Blut Jesu, es wäscht mich weiß wie Schnee. Sieg mehr als Sieg durch des Lammes Blut. Sieg mehr als Sieg durch das teure Blut des Lammes. Sieg mehr als Sieg durch des Lammes Blut.
Wir kommen heute zu dem letzten großen Abschnitt unseres Themas, wie Gott den Menschen nach dem Willen von vollkommener Heiligkeit geschaffen hat. Wir hatten gesehen im ersten Abschnitt den Ursprung der Menschheit in Adam, dann die Einheit der Menschheit, wir stammen alle von Adam ab, dann das Wesen des Menschen, der aus Geist, Seele und Leib besteht, beziehungsweise aus Geist und Seele und aus Leib. Dann hatten wir bis heute Morgen der ursprüngliche Zustand des Menschen. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Thema, der Fall des Menschen. Gott hatte den Menschen so gemacht, dass er sagte, sehr gut. Aber er wusste auch schon, dass der sehr gute Mensch versuchbar sein würde. Gott hatte es so gewollt und er wusste auch, dass die Versuchbarkeit es ermöglichte. Und er wusste nicht nur, dass es ermöglichte, sondern dass es geschah, dass er in der Versuchbarkeit das Böse gewählt hatte. Und jetzt lesen wir in 1. Mose 22, wie Gott auch den Gläubigen Abraham in eine besondere Prüfung führt, um hier die Persönlichkeit des Gläubigen offenbar zu machen, der nach dem Bild des Herrn Jesus durch den Glauben um und um gestaltet wird in den neuen Menschen, wo der Geist beherrscht wird durch den Heiligen Geist und wo der Geist die Herrschaft hat im Leben des Gläubigen über seine Seele, über sein Wollen, Denken, Fühlen und dann der Geist und die Seele über den Leib. Und das sehen wir wunderbar, wie Gott uns Abraham als Vorbild gegeben hat, wie er sich in dieser Prüfung bewährt, im Gegensatz zu dem ersten Adam. Herr, und wir bitten wieder, öffne uns die Augen, dass wir sehen die Wunder an deinem Wort. Amen. 1. Mose 22, die Verse 1 bis 19. Nach diesen Geschichten versuchte Gott Abraham und sprach zu ihm: Abraham. Und er antwortete: Hier bin ich. Und er sprach: Nimm Isaak, deinen einzigen Sohn, den du lieb hast, und gehe hin in das Land Moria und opfere ihn daselbst zum Brandopfer auf einem Berge, den ich dir sagen werde. Da stand Abraham des Morgens früh auf und gürtete seinen Esel und nahm mit sich zwei Knechte und seinen Sohn Isaak und spaltete Holz zum Brandopfer, machte sich auf und ging hin an den Ort, davon ihm Gott gesagt hatte. Am dritten Tage hob Abraham seine Augen auf und sah die Stätte von Ferne und sprach zu seinen Knechten: Bleibt ihr hier mit dem Esel. Ich und der Knabe wollen dorthin gehen. Und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak. Er aber nahm das Feuer und Messer in seine Hand und gingen die beiden miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham: Mein Vater. Abraham antwortete: Hier bin ich, mein Sohn. Und er sprach: Siehe, hier ist Feuer und Holz. Wo ist aber das Schaf zum Brandopfer? Abraham antwortete: Mein Sohn, Gott wird sicher sehen, ein Schaf zum Brandopfer. Und gingen die beiden miteinander. Und als sie kamen an die Stätte, die ihm Gott gesagt hatte, baute Abraham daselbst einen Altar und legte das Holz darauf und band seinen Sohn Isaak, legte ihn auf den Altar oben auf das Holz und reckte seine Hand aus und fasste das Messer, das er seinen Sohn schlachtete. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel und sprach: Abraham, Abraham. Er antwortete: Hier bin ich. Er sprach: Lege deine Hand nicht an den Knaben und tu ihm nichts, denn nun weiß ich, dass du Gott fürchtest und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, um meinetwillen. Da hob Abraham seine Augen auf und sah einen Widder hinter sich in der Hecke mit seinen Hörnern hangen und ging hin und nahm den Widder und opferte ihn zum Brandopfer an seines Sohnes statt. Und Abraham hieß die Stätte: Der Herr siehet. Daher man noch heutiges Tag sagt auf dem Berge: Da der Herr siehet. Und der Engel des Herrn rief Abraham abermals vom Himmel und sprach: Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du solches getan hast und hast deines einzigen Sohnes nicht verschont, dass ich deinen Samen segnen und mehren will, wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Same soll besitzen die Tore seiner Feinde. Und durch deinen Samen sollen alle Völker auf Erden gesegnet werden, darum, dass du meiner Stimme gehorcht hast. Also kehrte Abraham wieder zu seinen Knechten, und sie machten sich auf und zogen miteinander gen Beersheba, und er wohnte daselbst. Wunderbar, dass der Vater im Himmel uns diese Geschichte gegeben hat. Ein Bild für sein Herz, das den einzigen Sohn nicht verschont hat. Wie Abraham es durfte, er hat seinen einzigen Sohn zum Opfer gegeben, sodass Johannes, der Täufer, als er Jesus begegnete, als der Herr Jesus kam, um sich von ihm taufen zu lassen, in ihm erkannte, obwohl er ihn nicht kannte, wie es heißt: Siehe, das ist Gottes Lamm. Johannes der Täufer war vertraut mit der Bibel, mit dem Alten Testament. Johannes der Täufer kannte die Geschichte Abrahams und er kannte auch die Antwort Abrahams auf seinen Sohn, wie wir es in Vers 8 gelesen haben. Mein Sohn, Gott wird sich ersehen, ein Schaf zum Brandopfer. Ja, als Johannes der Täufer den Herrn Jesus getauft hatte, sah er und bezeugte es dann zweimal in Johannes 1, Vers 29 und Vers 36, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde hinweggetragen hat. Ja, und dieses Herrliche, das vor 2000 Jahren geschehen ist, wurde Abraham vor 4000 Jahren geschenkt, ein Vorbild dafür zu sein. Abraham wusste das damals ja noch nicht, aber sein Glaubensgehorsam wurde ein Bild für den Vater im Himmel, der seinen einzigen Sohn nicht verschont hat, sondern uns mit ihm alles geschenkt hat. Und ich dachte so, es ist doch wohl auch so mit deinem und meinem Leben. Manches Mal weißt du gar nicht, warum du durch schwere Wege geführt wirst. Es war ja ganz schwer für Abraham. Es war der Sohn der Verheißung und den sollte er geben, menschlich ganz unverständlich. Die Verheißung auf den Altar legen. Aber Abraham hatte ein solches Vertrauen zu seinem Vater im Himmel, dass er gesagt hat, wie haben wir es gelesen? Vers 5. Er sprach zu seinen Knechten, bleibt ihr hier mit dem Esel, ich und der Knabe wollen dorthin gehen und wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. Abraham hatte den wunderbaren Glauben, auch wenn er jetzt durch Gottes Geheiß seinen Isaak töten müsste, Gott könnte ihn wieder auferwecken. Er würde mit Isaak zurückkommen, wie er es hier den Knechten gesagt hat. Welch ein Vertrauen! Wie es auch der Apostel Paulus ausdrückt in Philipper 1, Christus ist mein Leben und darum ist Sterben mein Gewinn. Darum wollen wir den Menschen den Herrn Jesus vor Augen malen. Dass sie Sünder sind, wissen sie eigentlich schon selber. Aber wenn sie den Herrn Jesus sehen, dann werden sie tief überführt von der Sünde, dass sie nicht glauben an ihn. Und so wie Abraham ein Bild wurde für Gott und sein Opfer in seiner größten Prüfung, so will doch Gott auch, dass du, dass seine Gemeinde, dass der einzelne Gläubige in seiner Prüfung, er weiß es vielleicht nicht, aber gerade ein Zeugnis ist für Gott, für andere, dass Gott hier etwas erfüllt, was wir vielleicht gar nicht ahnen. Und darum will er uns mit 1. Mose 22 so ermutigen, dem Herrn ganz zu vertrauen. Wie wir es 2. Korinther 1, Vers 8 lesen, wollen wir es mal aufschlagen in diesem Zusammenhang. 2. Korinther 1, Vers 8, dass wir ihm noch immer mehr vertrauen, wenn er uns in die Prüfungen hineinführt, damit wir mehr als Überwinder sind durch den, der uns geliebt hat. Paulus schreibt hier durch den Heiligen Geist in 2. Korinther 1, Vers 8, denn wir wollen euch nicht vorenthalten, liebe Brüder, unsere Trübsal, die uns in Asien, das war Kleinasien, die heutige Türkei, widerfahren ist, da wir über die Maßen beschwert waren und über Macht, also dass wir auch am Leben verzagten, und bei uns beschlossen hatten, wir müssten sterben. Also so weit geht die Prüfung Gottes im Leben seines Kindes. Nicht nur Nachmaß, dass es uns nicht zu viel wird, dass wir es ertragen können, das ist das eine. Sondern auch Übermaß, dass wir denken, jetzt ist es vorbei. Dass wir beschlossen hatten, wir müssten sterben. So wie Jeremia sagt, ich hatte keine Hoffnung mehr. Und dann erklärt der Apostel Paulus durch den Heiligen Geist, warum Gott uns über die Maßen beschwert. Das geschah aber darum, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst sollen stellen, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt. Genau das haben wir jetzt bei Abraham. Warum hat er zu den Knechten gesagt, wir kommen zurück? Weil er genau das gewusst hat. Er ist der Gott, der die Toten auferweckt. Er kann meinen Isaak, den ich jetzt ihm opfere, von den Toten auferwecken. Und dieses Vertrauen hat Gott gekrönt, indem er ihm den Isaak, den Sohn der Verheißung, gegeben hat und an seiner Stelle das Brandopfer geopfert hat, als ein Hinweis auf das wahre Brandopfer, den Herrn Jesus, den er nicht verschonen konnte. Sonst wären wir ewig in Sünden. Aber weil er für uns das Brandopfer wurde, ist er auch für uns auferstanden und wir dürfen jetzt das neue Auferstehungsleben Jesu haben. Und nun, was sagt uns diese Geschichte über den Fall des Menschen? Wir sehen hier die Versuchbarkeit des Menschen. Ganz wichtig, dass wir das tief erkennen und nicht denken, jetzt bin ich so lange gläubig, jetzt kann es doch eigentlich nicht mehr durch große Prüfungen gehen. Wir haben mein Leben lang ältere Geschwister immer wieder gesagt, je älter ich werde, umso schlimmer werden die Prüfungen. Das konnte ich gar nicht verstehen. Aber der Herr Jesus sagt ja im Vater Unser, die letzte Bitte soll sein, führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Das heißt, der Herr Jesus weist uns durch sein Gebet darauf hin, ja, dass wir uns dessen bewusst sind, dass wir bis zum Ende versuchbar sind, damit wir nur nicht träge werden in dem, was uns geschenkt ist, sondern dass wir bleiben in dem, was er uns anvertraut hat. Der Fall des Menschen war möglich, weil die ersten Menschen versuchbar waren. Gott hätte sie unversuchbar schaffen können. Dann wäre der Fall des Menschen nicht möglich gewesen. Er hätte Adam und Eva so schaffen können, dass sie nicht versuchbar gewesen wären. Die Versuchbarkeit ist gegeben durch das Gebot und das Verbot. Wir hatten es gelesen in 1. Mose 2, Vers 17. Du sollst essen, war das erste Gebot von allerlei Bäumen im Garten. Ich sage immer gerne, was war das erste Gebot? Du sollst essen. Wir müssen essen, damit wir leben, physisch und geistlich. Du sollst essen und du sollst nicht essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Ein Gebot und ein Verbot. Dadurch stellte Gott vor Augen die Versuchbarkeit von Adam und nachher auch Eva, die es durch ihren Mann erfahren hat. Er hatte das noch nicht Eva gesagt, er hatte das nur Adam gesagt. Aber nachher dann hat Eva es auch gewusst durch Adam. Der Mensch hatte die Möglichkeit, dieses Verbot zu übertreten. Du sollst nicht essen. Wo kein Verbot ist, da ist auch keine Übertretung. Und wir haben das diese Tage bei unserem Herrn Jesus gesehen. Bei ihm war immer was vorhanden, sodass er nicht sündigte, sodass der Angriff von innen nicht über ihn Herr werden konnte. Was hatte er gemacht, sodass er nicht die Ursache zum Sündigen wurde? Wir haben miteinander Psalm 16, den Auferstehungspsalm, gelesen, wo es heißt, ich habe den Herrn alle Zeit vor mein Angesicht gestellt. Wir haben sie in Apostelgeschichte 2 auch gelesen, wo dieser Psalm wiederholt wird. Und darum werde ich nicht wanken. Der Herr Jesus blieb standhaft in der Versuchung. Und das sehen wir ja nachher auch, als er von außen versucht wurde. Er wurde nicht nur siegreich in der Versuchung, wo der Satan fiel, als er seine Behausung verließ. Er blieb im Angesicht auf Gott. Ich habe den Herrn alle Zeit vor mich gestellt. Darum sündigte er nicht und wurde auch nicht der Urheber der Sünde wie Satan, der nicht mehr Gott vor Augen hatte, sondern Gott den Rücken kehrte und darum ein Drittel der Engel fiel und jetzt, wie wir es Judas 6 gelesen haben, in der Finsternis aufbewahrt werden für den großen Tag des Gerichts, weil sie nicht blieben unter Gott, unter dem Willen von vollkommener Heiligkeit, wie der Herr Jesus als Knecht. Darum wurde er nicht nur Mensch, sondern ein Knecht und blieb alle Zeit in der glücklichen Antwort auf den Willen von unendlicher Weisheit, von vollkommener Heiligkeit und von unergründbarer Liebe. Und auch als die Versuchung dann von außen kam, das lesen wir ja in den drei Evangelien, nicht im vierten Evangelium Johannes, denn Johannes beschreibt ihn als Gott und Gott kann nicht versucht werden. Aber bei Matthäus, Markus und Lukas sehen wir, wie der Herr Jesus in der Versuchung von außen den Teufel entlarvt. Er muss weichen, weil der Herr Jesus was sagt? Es steht geschrieben. Weil er den Vater zur Rechten hatte, haben wir gelesen im Auferstehungspsalm 16. Weil du zu meiner Rechten bist, darum werde ich mich nicht bewegen lassen. Ja, bei dem letzten Adam, bei dem anderen Menschen, dem Herrn Jesus, sehen wir, er ging siegreich durch die Versuchung Versucher zur Sünde zu werden, andere zur Sünde zu versuchen, und er blieb Sieger, als die Sünde oder der Versucher von außen auf ihn zukam. Er hatte gesiegt, aber bei dem Menschen sehen wir was. Der Mensch hatte die Möglichkeit, dieses Verbot zu übertreten, und er übertrat es. In diesem speziellen Verbot, du sollst nicht essen von dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, in 1. Mose 2, Vers 17, handelt es sich um ein positives oder persönliches Gebot. Das wurde nur Adam gegeben. Nachher natürlich im übertragenen Sinne auf die ganze Menschheit, dass wir nur nicht von einem Fremden essen. Nachher ist ja die Gnosis daraus entstanden, der Aberglaube, die New Age-Bewegung. Alles, was heute ausreift in dieser Richtung, ist ein Essen vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Wir wollen wie Gott werden. Aber es war ein persönliches, positives Gebot und nicht ein moralisches Gebot, wie die 10 Gebote. Die 10 Gebote sind moralische Gebote, deren Bedeutung jede moralische Persönlichkeit einsieht. Sie fühlt um ihrer selbst willen die Notwendigkeit zu gehorchen. Und darum sind wir dankbar, dass sie noch Grundlage unseres Grundgesetzes sind. Das positive oder persönliche Gebot aber wird gegeben, um den Gehorsam gegen einen anderen zu prüfen. Und so hat Gott auch für jeden von uns persönliche Prüfungen, wo er sagt, das ist vielleicht für alle anderen gut, aber ich möchte, dass du dieses nicht tust. Ich denke wieder an Jim Fraser, der unter die Stammesbevölkerung in Asien, ich weiß jetzt nicht mehr genau, welches Land es war, gerufen wurde. Und für ihn galt dafür das Verbot, spiele nicht mehr das Klavier, das er mit Leib und Seele gespielt hat und gerne sehr gut gespielt hat. Aber er wusste, wenn ich diesen Weg jetzt gehe, habe ich keine Zeit mehr, keine Kraft mehr. Und er wusste, das war von Gott, das jetzt auf den Altar zu legen. Und so hat Gott für jeden von uns persönliche, ja, Verbote oder Wege, die nur du tun oder gehen sollst, die nicht für einen anderen sind. Wenn du siehst, hier bin ich versuchbar, dann musst du Nein sagen bei Dingen, wo andere vielleicht Ja sagen können. Und wenn wir unseren Heiland lieb haben, dann erfüllen wir es, was er uns sagt, aus Liebe zu ihm. Und dazu hat er uns das Beispiel von Abraham gegeben, das Gebot der Opferung Isaaks. Nicht, wie es falsch verstanden wird, dass Israel ein Menschenopfer geben sollte. Ganz falsch verstanden, seelisch verstanden, menschlich verstanden. Nein, Gott zeigte hier, dass der Mensch, der versuchbar ist, aus Liebe zu ihm den Weg gehen würde, den Gott ihm zeigte. Das Liebste, die empfangene Verheißung, zurückgeben würde. Warum? Weil er darauf vertraute, dass Gott ihm den Isaak wiedergeben würde. Wunderbar. Warum aber war die Versuchbarkeit nötig? Warum hat Gott den Menschen versuchbar erschaffen? Der Mensch war nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. Er war also nicht Sklave Gottes, sondern in freiwilligem Gehorsam und darum in Gemeinschaft mit Gott verbunden. Freiwilliger Gehorsam beruht auf der Entscheidung Ja oder Nein. Hier sehen wir wieder, worauf Gott den höchsten Wert legt, den größten Wert. Es ist die Gemeinschaft mit dir. Weil Gott Liebe ist, will er nicht alleine sein. Er hat uns nicht nötig, aber er will dich bei sich haben. Sonst hätte er seinen Sohn nicht schicken müssen. Der Herr Jesus war sowieso rein. Aber er wollte nicht allein im Himmel bleiben. Er wollte dich und mich. Weil er Liebe ist, will er Gemeinschaft haben mit dir und mir. Und das ist auch der Grund, warum der Herr Jesus sagt in Johannes 15, Vers 5, ohne mich könnt ihr nichts tun. Das ist nicht, weil er etwas für sich will oder gar stolz wäre, weil er nicht auf uns angewiesen wäre. Nein, nein, nein. Das sind alles Gedanken von sündigen Menschen. Der Herr Jesus hat das gesagt und so gemacht, dass wir ohne ihn nichts tun können, was für die Ewigkeit Wert hat, weil er deine Gemeinschaft sucht. Wie wir es im Hohen Lied so schön lesen, lass mich deine Gestalt sehen, Hohes Lied 2. Lass mich deine Stimme hören, Hohes Lied 8. Der letzte Vers, deine Gesellen, deine Freunde hören deine Stimme, lass sie mich hören, der vorletzte Vers. Darum hat Gott den Menschen versuchbar gemacht, weil er nach Gottes Ebenbild geschaffen ist, auf Liebe hin, auf Gemeinschaft hin. Darum hat er ja dem Adam die Eva gegeben, weil es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Weil Gott uns zu seinem Gegenüber geschaffen hat, will er auch, dass der Mensch ein Gegenüber hat, dass wir uns gegenseitig haben dürfen. Diese Gemeinschaft der Braut Christi, dass wir verbunden sein dürfen, wie das nicht möglich ist in irgendeiner weltlichen Gemeinschaft. Das durften wir ja so wunderbar genießen in Montevideo, wo aus den verschiedensten Gemeinden und Ländern in den verschiedenen Sprachen, hauptsächlich Spanisch, manchmal Portugiesisch und dann auch Deutsch oder Holländisch, Italienisch, je nachdem, wo sie herkamen, Französisch, aber dass wir unter der einen Wort eins sein durften. In dieser Gemeinschaft, die es nur unter Gotteskindern gibt. Wie unsere Guangzhou vor einiger Zeit sagte, nachdem wir ihr den Hirtenbrief geschickt haben, den ruft sie öfter mal an, dann sagt sie, wir gehören doch zur schönsten und besten Familie, zur weltweiten Familie Gottes. So ist es. Diese Chinesin weiß, was sie sagt, denn Verfolgung ist immer noch in China, zwar nicht mehr, wie es einmal war. Von der obersten Stelle aus dürfen sie wirken, aber die unteren Herren in den Regierungsbezirken können ganz schön wütend sein und dann doch einige mit Repressalien bedrücken. Und darum weiß sie, von was sie spricht, wenn sie sagt, wir gehören doch zur schönsten Familie, die es gibt. Ja, die Versuchbarkeit von Adam und Eva war nötig und unsere Versuchbarkeit ist nötig, weil wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind und weil er in uns den freiwilligen Gehorsam sucht und wirkt, damit er Gemeinschaft hat mit uns und damit wir Gemeinschaft haben mit ihm. Und ein freiwilliger Gehorsam beruht immer auf der Entscheidung Ja oder Nein. Wir hatten das in diesen Tagen schon gesehen. Er hat uns zu Persönlichkeiten erschaffen, die sich nicht manipulieren lassen sollen und die nicht manipulieren, sondern die Entscheidungen treffen. Darum hatten wir gesehen, der Wille eines Menschen ist die Zitadelle seines Lebens. Und wenn er hier will, was Gott will, dann wird hier die Entscheidung ein Segen sein oder ein Fluch. Wenn er aus Liebe zu Gott sagt, ich will, was du willst, ich will deinen vollkommenen Willen tun, den Willen von unendlicher Weisheit, von vollkommener Heiligkeit und von unergründlicher Liebe, dann wird er dir zeigen, wie du gehen sollst. Wie der Herr Jesus an anderer Stelle sagt, wer meinen Willen tun will, der wird erkennen. Darum fordert er unsere ganze Persönlichkeit. Und wir wollen uns alles dazu dienen lassen, dass wir immer neu diese Entscheidung treffen. Herr, ganz du, nichts anderes. Jede Prüfung in unserem Leben darf dazu dienen, dass wir das neu festmachen. Römer 12, Vers 1 bis 2. So ermahne ich euch nun, liebe Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber begebt zum Opfer. Dann sage ich, Herr Jesus, nicht zurück, nichts zurücknehmen. Ich bleibe auf deinem Altar. Dein Name soll verherrlicht werden. Nichts für mich, nichts von mir, alles für dich und alles durch dich. Das schenke er uns bis zum Ende. Wie es im Vater unser heißt, dein Wille geschehe, wie er im Himmel sowieso geschieht, so auch jetzt auf Erden, in meinen Anliegen. Und dann darfst du froh vorwärts gehen, manchmal wohl auch unter Tränen, aber dann weißt du, es wird gut kommen, weil wenn sein Wille geschieht, dann ist hier unendliche Weisheit, vollkommene Heiligkeit und unergründliche Liebe, die auf dich wartet, wie sie in Gott ist. Und so wollen auch wir anderen so dienen, dass sie zu freiwilligem Gehorsam ermutigt werden, wie Paulus so schön schreibt von den Korinthern. Sie wollten partout nicht, dass wir das ablehnen, was sie uns geben. Sie wollten partout uns zur Verfügung stehen. Herrlich ist dieses Kapitel, ja, 2. Korinther. Sie haben sich zuerst Gott übergeben, Kapitel 5, und dann uns übergeben. Und sie wollten, als er das zurückgewiesen hat, nein, sie wollten partout uns dienen. Wunderbar, was Gottes Geist wirkt, den freiwilligen Gehorsam, der auf der Entscheidung liegt, ja oder nein. Und der zweite Punkt, warum die Versuchbarkeit des Menschen nötig war: Gott konnte nur mit einem freien Wesen eine Gemeinschaft der Liebe und Zusammenarbeit haben. Wunderbar, das ist ja auch so köstlich, wenn man zum Glauben kommt. Man kommt in die Freiheit von sich selber und von Menschen. Was haben sie dem Herrn Jesus vorgeworfen? Ist ein Fresser und Säufer. Was haben sie ihm alles vorgeworfen? Er macht sich selbst zu Gott. Aber er geht hindurch, weil er weiß, was sein Auftrag ist. Vater, verherrliche deinen Namen. Und so führt er dich und mich, die wir ihm folgen, in diese Freiheit hinein, dass wir unabhängig werden vom Urteil der Menschen, ob sie uns loben oder verachten, ob sie uns verstehen oder nicht verstehen oder missverstehen oder gar verleumden. Das kann sehr, sehr wehtun. Aber der Glaube an den Herrn Jesus macht uns frei von uns selber und frei von Menschenurteil. Und wir leben das ja bei Hiob. Er war ja der Gerechte, das Vorzeigebild für die unsichtbare und sichtbare Welt. Aber er musste doch geprüft werden. Warum? Wozu diente die Prüfung in Hiobs Leben? Um ihn frei zu machen von sich selber. Nun hat mein Auge dich gesehen und ich verabscheue mich und tue Buße in Staub und Asche. Jetzt weiß ich, dass du alles vermagst. Nicht mehr wie Petrus gesagt hatte, wenn dich alle verleugnen, ich nicht. Nein, du weißt, Herr, alle Dinge. Und so löst er uns durch alle Enttäuschungen, durch alle Nöte, will er uns immer mehr lösen von uns selber und von den Menschen, damit wir freie Wesen sind in einer Gemeinschaft der Liebe. Und der Kolosserbrief betont das so schön in Kolosser 1, Vers 8, es ist die Liebe des Geistes. Ganz wichtig, das möchte ich euch hineingraben in euren Geist, in euer Herz. Es ist nicht eine fleischliche, seelische Liebe. Das zerbricht früher oder später. An dem Kreuz hat Gott uns eine Liebe des Geistes gegeben. Die können alle Wasser nicht auslöschen, wie es Hohelied 8 geschrieben steht. Gott konnte nur mit einem freien Wesen eine Gemeinschaft der Liebe und der Zusammenarbeit haben. Darum ist das freiwillige Ja zu seinem Willen nötig. Und darum kann er oft mit uns nicht weitergehen. Wenn wir nicht Ja sagen, dann stoppt der Segen. Er wartet immer darauf, bis ich und du sagen, ja, Vater, danke, Vater, für das Schwere, durch das ich jetzt gehe. Solange ich nicht Ja sage, kann er mich nicht mehr segnen. Und bei dir genauso. Wenn du eine neue Prüfung bekommst, ist es, weil Gott jetzt dein Ja will, um dich mehr zu segnen. Aber wenn du zögerst, dann versteht er dich zwar, aber Er ermutigt dich. Komm doch, vertrau mir doch. Jetzt spring ins Wasser oder geh mit mir diesen Weg, den ich dir zeige. Ich will dich mehr segnen als je zuvor. Und wenn wir dann Ja sagen zum Mitgekreuzigtsein, nicht mein Wille, sondern dein Wille, im Vertrauen auf ihn, dann werden wir erfahren, wie er den Segen, den er in die Prüfung hineingepackt hat, dann auch austeilt. Du wirst den König in seiner, du wirst das Land erweitert sehen und den König in seiner Schöne. Das ist Gottes Art, uns zu einem freiwilligen Ja zu bewegen, zu dem Willen von unendlicher Weisheit und von vollkommener Heiligkeit und unergründlicher Liebe. Und bevor ich zum dritten Punkt komme, möchte ich, weil ich nicht weiß, ob unsere Schwester Annette noch mal Zeit hat, doch noch mal das Plakat euch zeigen. Also das Wichtigste ist, dass der alte Adam den neuen Adam anzieht und es zur Wiedergeburt kommt. Der letzte Adam, der Herr Jesus, muss den Herrn Jesus anziehen. Von Neuem von oben geboren werden, wie wir es Johannes 3, Vers 3, 5 und 7 hören. Ihr müsst von Neuem geboren werden, nämlich aus Wasser und Geist, das heißt durch den Samen des Wortes Gottes und durch den Heiligen Geist. Der muss von oben her in unseren Geist einziehen, damit unser Geist lebendig wird. Und dann beginnt der Glaubenskampf. Dann beginnen die Prüfungen. Gott hat das Kreuz aufgerichtet in der Mitte des Himmels und mit unserer Wiedergeburt und Bekehrung und Wiedergeburt auch in unseren Herzen. Wir wissen jetzt, der Herr Jesus ist für meine Sünden gestorben. Und wir danken ihm immer neu für sein kostbares Blut. Und wir wissen, der Stellung nach sind wir jetzt gerecht, geheiligt und verherrlicht. Römer 8. Der Stellung nach ist ein Mensch, der wiedergeboren ist, gerecht gemacht, Römer 1, Vers 17, geheiligt, Römer 8, und verherrlicht, Römer 8. Jetzt wendet aber Gott das Kreuz an uns an. Und er sagt in Galater 2, Vers 19 und 20, er ist nicht nur für uns gestorben, sondern wir sind auch mit ihm gestorben. Nun lebe nicht mehr ich, sondern Christus in mir. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das habe ich versucht hier aufzuzeichnen. Ich, da ist das Kreuz schon mitten durchs Ich geht es. Und er erklärt diese wichtige Schlüsselwahrheit in Römer 6, 7 und 8. In Römer 6 heißt es, in Vers 5 und 6, ich starb mit ihm. Oder mein alter Mensch starb mit ihm. Der alte Mensch ist der Eigenwille, das eigene Denken, das eigene Fühlen. Ich meine, ich denke, Gottlob ist mitgekreuzigt. Und wenn der Herr uns prüft, dann wird es geprüft. Bei Abraham, wenn er jetzt überlegt hätte, ja, Isaak, unmöglich ist mein Sohn, den liebe ich. Kann nicht sein. Ich täusche mich, er ist mir ja versprochen. Wenn er sein Ich nicht gekreuzigt gehalten hätte, dann hätte er den Sohn nicht gegeben. Das ist also Römer 6. Ganz wichtig, dass wir das erkennen. Ich bin mit Christus gekreuzigt, begraben und auferstanden. Dann Römer 7 ist auch wichtig. Römer 7 heißt es, ich weiß, dass in mir, in meinem Fleisch wohnt nichts Gutes. Römer 7 muss der neue Mensch seinen Bankrott erkennen. Was ich will, das tue ich nicht. Was ich nicht will, das tue ich. Ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen, Römer 7, der Bankrott des neuen Menschen, nicht des alten Menschen, der ist am Kreuz. Abraham, jetzt mal auf Abraham übertragen, musste erkennen, ohne den Herrn kann ich das nicht tun. Aber das wollte er gar nicht. Er wollte mit dem Herrn diese Prüfung bestehen und wusste darum auch, wir werden zurückkommen zu euch, weil er es mit dem Herrn machte. Wie es der Herr Jesus in Johannes 15, Vers 5 sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Der neue Mensch in uns kann ohne den Herrn Jesus nicht diesen Willen tun von vollkommener Heiligkeit und unergründbarer Liebe und unendlicher Weisheit. Aber Gottlob, das ist nur
die Voraussetzung dafür, dass wir Römer 8 erfüllen. Denn mit dem Heiligen Geist können wir und tun wir jetzt seinen Willen. Mit dem Herrn Jesus zusammen können wir jetzt tun wie Abraham, unser Leben auf den Altar legen und sogar, was er uns verheißen hat, auf den Altar legen, damit es auf Gottes Weise erfüllt wird. Ich erinnere mich noch wie heute, als ich die Berufung bekommen hatte, in die Mission zu gehen und das Wort Gottes zu verkündigen, da habe ich erst gedacht, nein, kann nicht sein. Und als es dann bestätigte, fing ich an zu beten. Und ich bekam überall eine Absage. Wusste damals noch nicht, dass man gesund sein musste. Und ich habe die Verheißung auf den Altar gelegt. Ich habe gesagt, Herr Jesus, du hast mir das Wort gegeben. Wenn du es willst, erfülle es so, wie du dir das vorgenommen hast. Ja, und nach 7 Jahren Gebet kam der Ruf, komm nach Montevideo, wir suchen eine Lehrerin. Aber das ist nur ein Beispiel. Gott gibt eine Verheißung und dann sieht so aus, er erfüllt sie und dann nimmt er es wieder weg. Scheint es so. Aber nur, um uns zu lösen von unseren eigenen Gedanken, damit sein Wort auf seine Weise erfüllt wird in unserem Leben. Also der Stellung nach sind wir gerecht und geheiligt und verherrlicht. Und zwar durch den Glauben, ganz wichtig, wenn wir das ganz anders fühlen oder durch Tränen gehen oder dass es uns gar nicht gut geht oder dass Kämpfe da sind. Es geht durch den Glauben, nicht durch Schauen, Fühlen, Umstände oder sonst etwas, was sichtbar ist oder fühlbar ist. Ganz wichtig, wir leben im Glauben. Durch den Glauben dürfen wir das alles einnehmen. Und wenn jemand fragt, ja, wie soll ich glauben, dann sage ich immer gerne, wie ich es auch selber mache, ich danke dir. Ich danke dir, dass ich mitgekreuzigt bin, dass es nicht nach mir geht. Ich danke dir für den Bankrott meines neuen Menschen, dass ich nicht kann, was du willst. Aber ich danke dir auch, dass ich mit dir jetzt alles tun kann, was du mir aufgetragen hast. Durch den Glauben. Wir nehmen im Glauben dankend, was er uns gegeben hat. Und dann erfüllt sich die Stellung auch dem Zustand nach. Ja? Die Stellung haben wir bekommen durch den Glauben. Dann gilt es im Alltag auch dem Zustand nach, das alles durch den Glauben einzunehmen, damit in uns erfüllt wird, Galater 5, Vers 22, Liebe, Freude, Friede, das, was wir bei Abraham sehen, der ganze Liebesgehorsam. Oder Galater 4, Vers 19, dass Christus in uns Gestalt gewinnt. Der letzte Adam wird sichtbar bei dem Abraham. Und 1. Johannes 3, Vers 2 und 3, wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich gleich, wie er auch rein ist, damit wir auch dem Zustand nach der Stellung immer mehr entsprechen und unser Leben ganz auf den Altar legen, Römer 12, Vers 1 bis 2, durch den Heiligen Geist und nie zurücknehmen. Ich ermahne euch nun durch die Barmherzigkeit, durch die herzliche Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leibe begeht zum Opfer, dass da lebendig, nicht tot, ein Todesopfer kann Gott nicht gebrauchen, heilig, ein unheiliges Opfer kann er nicht gebrauchen. Und Gott wohlgefällig ist, nicht nach eigenem, was mir gefällt, sondern was ihm gefällt. Und stellt euch nicht dieser Welt gleich, heißt es dann in Vers 2, sondern begebt euch ganz Gott, stellt euch nicht dieser Welt gleich. Ja, das nur kurz noch einmal.
Das heißt kein Todesopfer? Geistlich.
Das heißt, dass wenn wir nicht wiedergeboren sind oder aus dem Fleisch Gott etwas opfern, es ist ein Gräuel, siehe kein, haben wir diese Tage besprochen, kein hat den Ertrag seines eigenen Tuns Gott geopfert und Gott sagte Nein dazu. Es ist ganz wichtig, dass wir durch den Heiligen Geist das Wort Gottes erfüllen. Dann möchte ich noch abschließen mit dem dritten Punkt zu unserem Thema hier. Warum war die Versuchbarkeit nötig? Der Mensch sollte über die Erde und ihre Geschöpfe herrschen. Dazu musste er selbst freiwillig und gern untertan sein. Gehorsam ist die moralische Vorbedingung der Herrschaft. Gehorsam ist die moralische Vorbedingung der Herrschaft. Du wirst in dem Maße mit Christus regieren, in deinem eigenen Leben, in den Umständen und in dem Auftrag, den Gott für dich hat, indem du ihm gehorsam bist. Amen. Lasst uns aufstehen und dem Herrn danken.
Ja, Vater im Himmel, wie danken wir dir, dass du deinen einzigen Sohn nicht verschont hast und unseren Abraham gezeigt hast, das Urbild, das Abbild der Liebe von dem Urbild der Liebe, das du bist. Und wie du es auch bei Hiob zeigst, dass die Beziehung zwischen uns und dir nicht auf Nützlichkeitsdenken besteht, wie der Feind alles verdreht hat und vormachen will, sondern dass es aus reiner Liebe geschieht. Du liebst uns um unserer selbst willen, weil du uns erschaffen hast. Und wir dürfen dich auch lieben in dem ganzen Vertrauen, dass du uns nicht zu Schanden werden lassen willst, sondern krönen willst, jetzt schon zu herrschen in den Umständen, die oft voller Widrigkeiten sind, damit wir einmal mit dir im tausendjährigen Reich herrschen und dann in Ewigkeit. Welch eine Liebe, Vater, wir danken dir und bitten dich, hilf uns, den Herrn Jesus immer tiefer zu erkennen, in dem, wie er als Knecht dir ganz gehorsam gefolgt ist und jetzt zur Rechten, zu deiner Rechten sitzt und für uns betet und für die weltweite Gemeinde, damit auch wir in dieser ganzen Liebesgemeinschaft im freiwilligen Gehorsam der Liebe dir zur Verfügung sind. Wie du sagst in dem Himmelfahrtspsalm, nach deinem Sieg wird dir dein Volk willig dienen. Das schenke du uns. Und wir danken dir dafür. Amen. Wollen wir noch um den Segen bitten aus 2. Thessalonicher 3, Vers 16 und 18. 2. Thessalonicher 3, Vers 16 und 18. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch Frieden allenthalben und auf allerlei Weise. Der Herr sei mit euch allen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen.